Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge Eisberg voraus. Wir wollen uns ja in diesem Thema, wollen wir uns ja so ein bisschen mit aktuellen Ereignissen beschäftigen. Also momentan, wie wir es hier alle mitkriegen, ist momentan das aktuelle Ereignis so ein bisschen die Corona-Krise, die irgendwie gerade alles überschattet und alles überlagert. Wir wollen nicht nur da reingucken, aber momentan prägt es diese Sendung doch ziemlich. Nur noch heute wollen wir wieder einen Dialog haben, wollen ein bisschen miteinander sprechen über die verschiedenen Themen, Dinge, die uns zugesandt worden sind, vielleicht ein paar Dinge aus dem Chat. Wenn wir dazu die Zeit nachher noch haben, gucken wir noch in den Chat rein. Also beteiligt euch gerne. Bei mir im Studio ist wieder Olaf Schröer. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit nimmst.
Ja.
Nun, wenn wir über Eisberg voraussprechen und sozusagen in die aktuellen Ereignisse hineingucken wollen, dann natürlich die Corona-Krise, die bringt es alles so ein bisschen mit sich, dass unsere Themen irgendwie gerade dahin gehen. Und jetzt ja was ganz Besonderes. Ab Montag in allen Bundesländern durchgehend Maskenpflicht. Also Maskenpflicht, wenn ich einkaufen gehe oder öffentliche Verkehrsmittel benutze und ein paar besondere Auflagen in den verschiedenen Bundesländern. Wie erlebst du gerade diese Krise? Also merkt man schon im Alltag?
Ja, ich habe jetzt ein paar Tage Urlaub gehabt und ich habe nur daran gemerkt, ich konnte nicht wegfahren. Ne? Aber das Wetter war schön, wir haben ein bisschen was im Garten gemacht, war viel zu tun jetzt und ich habe wenig davon gespürt. Was man natürlich merkt, wenn man einkaufen geht, dann laufen schon viele mit Mundschutz rum, jetzt schon, oder mit Handschuhen und in den Geschäften sind überall die Plexiglasscheiben davor und die Leute machen alle große Bogen umeinander und so weiter. Also es hat sich schon einiges getan. Ja. Also und vor allen Dingen, es sieht auch ein bisschen bedrohlich aus, wenn man jetzt sieht, was da noch kommen wird jetzt, ne? Gerade mit der Maskenpflicht. Natürlich, Sie sagen jetzt, wenn Sie es wieder mehr öffnen, auch Wirtschaft und die Läden mehr öffnen und weiter, um jetzt nicht, dass es jetzt nicht sich wieder exponentiell wieder verbreiten könnte, das Virus, also müssen Sie auf anderer Seite wieder was einschränken. Mhm. Die Frage ist natürlich nur, was werden die nächsten Schritte sein? Ne? Also ich befürchte, dass Sie dann irgendwann sagen werden, naja gut, jetzt muss jeder ein Smartphone, eine App drauf haben, ja, und dann das Kind überwacht werden kann, wo er hingeht, wen er anstecken könnte. Und dass dann natürlich dadurch die Überwachung des Bürgers auch immer noch größer werden könnte. Mhm. Das ist natürlich etwas, was nicht gut ist für die Freiheit, die wir haben.
Und es sind ja auch wirklich viele Anfragen, die wir bekommen, wie verhalten wir uns? Ja. Also wenn es staatliche Regularien gibt, also wir sollen das und das und das tun, sollen uns so und so verhalten. Und jetzt zum Beispiel ganz aktuell diese Maskenpflicht. Spielt dabei ja auch keine Rolle, ob wir eine Maske mit einem bestimmten Schutzfaktor haben oder ob wir einen Schal nehmen, irgendein Tuch, was selbst gehäkelt ist, uns davor hängen. Also, und die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Also akzeptieren wir das oder sollen wir dagegen rebellieren?
Der Kretschmann hat ja gesagt, unser Ministerpräsident von Baden-Württemberg, das reicht, wenn Mund und Nase bedeckt sind. Also mit anderen Worten, wie man es bedeckt, ob man es ein Tuch nimmt oder irgendwelche Spezialmasken, das spielt im Endeffekt keine Rolle. Mhm. Natürlich sollen wir uns dran halten. Auch wenn wir das nicht einsehen sollten, dass es notwendig wäre, soll man sich dran halten. Mhm. Natürlich denke ich, prinzipiell ist es immer gut, in Situationen, wo eine Ansteckungsgefahr da ist, auch Ansteckungen zu vermeiden und gewisse Hygienemaßnahmen zu ergreifen. Und sicherlich wird auch solche Maskenpflicht auch etwas nutzen. Ob das jetzt in dem Verhältnis gut ist, das ist nicht unsere Frage. Aber natürlich muss man sich dran halten.
Ne? Ja, wenn die Regierung das anordnet. Und ich glaube, wir wissen ja, wir kennen es ja aus Römer 13, wo es heißt, die Regierung oder das Staatssystem, die Obrigkeit heißt es da, ist ja Gottes Dienerin. Sie hat das Schwert nicht umsonst und sie soll darauf achten. Ich habe bei Ellen White was gefunden. In Christus kommt bald auf Seite 102. Da sagt sie, die Gläubigen werden Regierungen in dieser Welt als eine göttliche Ordnung anerkennen. Sie werden durch Unterweisung und Beispiel andere Lehren Anordnung der Regierung als ehrenhafte Pflicht zu erkennen, solange sie ihre Autorität innerhalb ihres rechtmäßigen Bereichs ausübt. Doch, sagt sie, wenn ihre Anordnung den Geboten Gottes zuwiderlaufen, müssen wir uns entscheiden, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Dem Wort Gottes, das über aller menschlichen Gesetzgebung steht, schuldet der Mensch Anerkennung und Gehorsam. Die Aussage, so spricht der Herr, darf nicht beiseite gesetzt werden durch ein so spricht Kirche oder Staat. Die Herrschaft Christi muss bewahrt bleiben über alle Machtsansprüche hier auf Erden.
Ja.
Also solange das nicht angetastet wird, sagt sie.
Genau, das ist ein wichtiges Zitat. Sie sagt, wir sollen der Regierung gehorchen, auch den Anordnungen, also nicht nur den Gesetzen, die sie macht, auch den Anordnungen. Mhm. Das heißt also, da momentan unsere Regierung einige Grundgesetze, die wir haben, aushebelt durch Anordnungen, in Krisenzeiten halt, können wir nicht sagen, wir berufen uns auf die Gesetze und halten uns jetzt nicht dran. Das geht nicht. Ja. Mhm. Wir sind auch auf die Anordnungen ihnen folgen. Sie sagt nicht, wir sollen alles glauben, was die Regierung sagt.
Das ist,
das sagt sie nicht. Ja. Also wir dürfen unsere eigene Meinung haben, aber wir müssen das tun, was verordnet wird. Mhm. Ja. Denn es wäre nicht gut, wenn die Adventisten bekannt würden als die Leute, die sich gegen sämtliche Vorschriften hinwegsetzen. Ja? Sondern wir sind Bürger, die, denke ich, auch Gott gehorchen und auch dem Staat gehorchen. Mhm. Nur an der Stelle, wo sie direkt gegen Gottes Wort geht, Anordnung der Gesetze, in dem Moment ist Gottes Wort höher. Aber ich denke, selbst eine Impfpflicht ist nicht etwas, was gegen Gottes Anordnung direkt geht. Ja, auch einer Impfpflicht muss man mitgehorchen. Ja? Mhm. Auch wenn es nicht gut ist, auch wenn wir sagen würden, wir sind dagegen. Ja? Auch wenn es gegen unsere Prinzipien oder unsere Gesundheit gehen sollte. Aber von daher ist es wichtig, staatlichen Anordnungen auch zu folgen.
Ja. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist da auch der Prophet Daniel. Ich weiß, der war bestimmt nicht mit allem überein, was Nebukadnezar zum Beispiel beschlossen hat. Ja. Und trotzdem konnten sie nicht einen Makel an ihm finden. Ja. Sie haben ja versucht, ihn irgendwie zu fangen, dass er irgendein Gesetz übertritt. Genau. Aber die Bibel sagt, da war keins.
Ja.
Sie konnten ihn nur darin fangen, dass er Gott treu war.
Richtig.
Mhm. Das ist, glaube ich, ein gutes Vorbild für uns.
Richtig.
Mhm. Nun ist es ja so, also wenn wir uns die Regierung angucken, also hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern der Welt, zum Beispiel unserem Nachbarland Österreich, in Österreich geht es ja gerade relativ heiß her. Ich weiß nicht, du hast bestimmt mitbekommen, was da gerade los ist. Also zumindest im Bundestag, also im Parlament in Österreich, da hat der Herbert Kickl, ist gerade gegen den Kanzler Kurz aufgestanden. Herbert Kickl, du kennst ihn wahrscheinlich besser als ich.
Ja, ich habe mir das Video angeschaut. Er hat da so eine Rede gehalten im österreichischen Parlament dort. Ich weiß nicht, wie das heißt dort, Bundestag oder wie auch immer. Aber 15-minütige Rede, das kann man auf YouTube sich anschauen. Kann ich euch nur empfehlen, das euch mal anzuschauen. Und er war früher mal, er ist Politiker in der FPÖ, in der Oppositionspartei. Und er war früher mal Innenminister gewesen, für 2 Jahre ungefähr. Und er hat da eine Rede gehalten und hat gesagt, schauen wir uns noch mal an. Er hat gesagt, gut, was wir gemacht haben, ist in Ordnung und wir freuen uns auch, dass die Zahlen wieder besser aussehen und dass die Todesraten runtergehen und so weiter. Das ist eine gute Sache. Und dann hat er gesagt, aber wir müssen uns mal anschauen, ob das alles so notwendig gewesen wäre. Ja, und dann verweist er auf Schweden und sagt, ich habe nichts gelesen, dass in Schweden da habe ich gesagt, das ist genauso wie bei uns, ja, alles verboten worden wäre. Ne? Mhm. Also in Schweden ist es so, dass die eine Versammlung über 50 verboten haben.
Schweden hat Maßnahmen.
Schweden hat Maßnahmen, aber die sind so ähnlich, wie bei unseren ersten Maßnahmen waren. Also Großveranstaltungen verboten, über 1000, dann haben sie Veranstaltungen über 50 verboten. Sie haben die Schulen weiter geöffnet, aber die Oberklassen, die machen auch Unterricht zu Hause über Online-Medien. Und sie haben ähnliche Maßnahmen wie bei uns, in Altersheimen sind auch Besuchsverbote. Das ist auch so ähnlich wie bei uns am Anfang gewesen. Aber was wir als Verbote haben sie auch, aber als Empfehlung.
Mhm.
Und da sagen eben die Schweden, ja, die Schweden sind so diszipliniert, die sind halt, dass die meisten Schweden sich sogar daran halten, obwohl es kein Verbot ist. Mhm. Also in anderen Worten, sie haben keinen Lockdown der Wirtschaft gemacht, also die Restaurants sind offen und so weiter, ja. Und auch die Betriebe sind auch nicht irgendwie, die Läden sind nicht auch nicht zwangsweise geschlossen worden.
Mhm.
Dadurch haben sie also wirtschaftlich nicht diesen Schaden, den wir haben, aber sie haben, und jetzt kann man sehen, wie sehen die Zahlen aus. Ja, und da hat eben auch der Kickl, heißt er glaube ich,
Kickl,
ja? Der Kickl hat dann dort gesagt in diesem Interview, dass die Schweden auch nicht solche Hunderttausenden von Toten haben, wie das an die Wand gemalt worden ist.
Das hat er sogar vor dem Parlament gesagt.
Richtig, vor dem Parlament hat er das gesagt, ja. Und natürlich, wenn man sich mal Schweden anschaut, übrigens die schwedische, diesen Sonderweg, den sie machen, sie sind die einzige Nation in Europa, die so hier handeln, habe ich mir schon seit einigen Wochen angeschaut, weil ich gesagt habe, das ist interessant, das muss ich mal beobachten. Ne? Man kann sehen, die Zahlen in Schweden sehen europamäßig gesehen ungefähr Mittelmaß aus. Also besser als in Italien, in Spanien natürlich und in Frankreich, ein bisschen schlechter als in Deutschland. Also sowohl von der Einwohnerzahl gegenüber den Todes, also sie haben momentan 2000 Tote ungefähr. Aber sie sehen einige schlechter aus als in Norwegen und als in Finnland, die vergleichbar sind so ein bisschen. Obwohl Schweden eine größere Dichte hat als Norwegen und Finnland.
Norwegen, Finnland ist die Bevölkerung sehr
verstreut. Von daher kann es sein, dass durch ihre lockere Politik, die sie momentan machen, dass sie ein wenig höhere Todesraten haben, das kann durchaus sein, aber auf jeden Fall nicht in diesem Ausmaß, dass man gleich den Teufel an die Wand malen müsste. Mhm. Also es ist auch interessant, jetzt weiter zu sehen. Es kann auch durchaus sein, dass durch diese Maßnahmen, die wir bei uns hatten und der ganze Rest Europa sonst, einfach die Todeszahlen ein bisschen verschoben wurden. Das heißt also, sie kommen auch, aber ein bisschen später. Ist ein bisschen gestreckt einfach. Und in Schweden sind sie halt ein bisschen schneller gekommen, sind früher gekommen. Aber man wird es auf Dauer sehen. Aber die Frage ist, ob denn nur um das Strecken her, ob sich denn lohnt, die ganze Wirtschaft fast auf Null runterzufahren. Das ist schon, und da hat er schon Fragen gestellt im Parlament, die herausfordernd waren. Und man hat dann kurz darauf auch in den Medien ihn interviewt und nochmal danach gefragt, was er denn da gemeint hat, und das hat noch ein bisschen erklärt. Und es ist schon interessant. Also es muss auf jeden Fall erlaubt sein, diese Fragen zu stellen und zu sagen, es gibt nicht nur einen Weg, mit der Krise fertig zu werden. Mhm. Es gibt auch andere Länder, die es halt anders machen. Und wo es halt auch möglich ist, damit umzugehen.
Da hat der ehemalige Innenminister Kickl dem Kanzler Kurz ja vorgeworfen, er würde Panikmache betreiben. Also er würde sozusagen eine Krise nutzen jetzt, um der Bevölkerung Angst zu machen, um Gesetze durchzubringen. Das war ja ein harter Vorwurf, also Panikmache in der Bevölkerung zu verbreiten. Und ihm wurde vorgeworfen, und das hat mich so ein bisschen aufhören lassen, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, in diesem Clip, also in dieser Rede vor dem Parlament, da hat er so nach 5 Minuten 30 ungefähr, da sagte er was. Er sagte, die Medien sind ja sozusagen gehorsam oder gleichgeschaltet. Und da habe ich gedacht, ist das so? Also kann das sein, dass es in Österreich wirklich ein Einfluss der Partei, der regierenden Partei auf die Medien gab und deswegen die Medien jetzt regierungskonform sprechen. Das wäre ein harter Vorwurf.
Und er hat ja auch eine Sache angesprochen. Das heißt, dass in Österreich so gewesen ist, dass die Regierung wohl einen Medienkonsul dort, Medienmogul, finanziell unterstützt hat, damit sie nicht pleite gehen. Und das hat er ihnen vorgeworfen, dass sie damit dieses gekauft hätten und dass dadurch jetzt diese Medien natürlich der Regierung entsprechend positiv über sie berichten. Ja. Natürlich würden sie offiziell das nicht anerkennen, ja, weil sie sagen, wir sind immer noch neutral. Aber es gibt schon gewisse Verquickungen damit. Ne. Aber was man jetzt natürlich sehen kann, das ist übrigens in Deutschland ähnlich, dass die Mainstream-Medien, also das heißt die öffentlich-rechtlichen Medien und auch die meisten Fernsehkanäle, auch ziemlich gleichgeschaltet sind. Das heißt, ich weiß noch genau, 2003, damals war der Irakkrieg. Mhm. Da hat in amerikanischen Medien war immer das Gleiche, was sie gesagt haben. Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen und er ist schuld am 11. September. Und das haben sie so oft wiederholt, bis das die Mehrheit der Amerikaner geglaubt hat. Und dann waren sie alle für den Krieg, also fast alle für den Krieg in Amerika. Und damals, weiß ich noch genau, haben die deutschen Medien gesagt: Wie kann es sein, dass in den USA die Medien gleichgeschaltet sind? Und wenn irgendjemand von der Zeitung kritisch über diesen Krieg berichtet hat, also im Vorfeld jetzt, der ist sofort entlassen worden. Und das haben sie in Deutschland massiv kritisiert. Ja? Und hat man gesagt, bei uns ist sowas nicht möglich. Ja? Und momentan erlebe ich aber, dass in der letzten Zeit, ob das jetzt die Klimadebatte ist oder die Flüchtlingsgeschichte, Flüchtlingskrise. Auch
die Gender-Ideologie.
Gender-Idee. Mhm. Oder jetzt auch in Corona, dass unsere Mainstream-Medien auch gleichgeschaltet sind. Das heißt nicht unbedingt, dass es immer falsch sein muss, was sie sagen, sondern es muss auch möglich sein, dass auch Medien auch mal öffentlich diskutieren können, auch mal andere Darstellungen geben können. Ja? Denn es gibt nicht nur immer eine Wahrheit. Ne? Und von daher muss es auch möglich sein, ohne dass man gleich an den Pranger gestellt wird, dass man auch mal andere Dinge darstellen kann. Momentan hat diese Funktion eigentlich die alternativen Medien im Internet. Aber was die sagen, ist auch nicht immer alles gut und richtig und wahr. Ja, von daher ist eine Gleichschaltung der Medien ist immer problematisch. Ja, vor allen Dingen, wenn dann noch die Regierung und die fast sämtliche Politiker und dann auch die Medien gleichgeschaltet sind, dann kommt etwas auf, dass man schnell auch Dinge glaubt in der Bevölkerung, nur weil es 100-mal wiederholt worden ist, die vielleicht nicht immer ganz so sind.
Das ist, glaube ich, eine Gefahr, die wir gerade sehen, weil es irgendwie so zwei Lager gibt. Also etwas, was wir nicht machen sollen. Ja. Also es gibt entweder, man ist irgendwie scheinbar pro Regierung oder man steht zur Opposition. Aber es gibt scheinbar kein neutrales Feld mehr. Also ich meine, wir sehen, was da passiert und wir müssen ja unsere Meinung dazu haben und die können wir natürlich auch kundtun. Ja. Wir sollen uns ja nicht mit politischen Themen, wir sollen uns da ja nicht einmischen und da irgendwie versuchen, da jetzt die Politik zu ändern.
Richtig.
Aber wir müssen zumindest sagen, was es war, was ist falsch. Richtig. Für uns ja auch interessant, gerade als Gemeinde, dass wir solche Dinge einordnen, wenn es gegenwärtige Wahrheit ist und dass wir uns nicht irgendwo in Spekulationen verrennen oder dass wir alles glauben, was auf die Leinwand kommt.
Und hier sehe ich auch die Tendenz, gerade innerhalb der Wendgemeinde, diejenigen, die eher liberaler eingestellt sind, neigen dazu, alles zu glauben, was die Mainstream-Medien sagen und die Politik sagt. Adventisten, die eher konservativ eingestellt sind, neigen dazu, dass sie eher die alternativen Medien glauben. Das ist auch nicht alles gut, was die sagen. Mhm. Ja? Von daher, beides ist gefährlich. Ja? Die alternativen Medien haben so viel Unsinn, was da geschrieben wird, aber auch in den offiziellen Medien ist auch manches, was Unsinn ist. Ja? Von daher, ist da irgendwo so einem, selbst ein Bild zu machen, beides auch zu hören. Und manchmal kann man auch nur sagen, okay, man lässt mal einfach beide stehen, ja, weil man nicht weiß. Ja, weil hier Leute was sagen, hier sagen Experten was und man muss nicht zu jedem gleich sich eine Meinung machen. Man kann erstmal sagen, okay, lass sie stehen und ich weiß nicht, was am Ende dabei rauskommt. Mhm. Ja.
Ich meine, die Gleichschaltung der Medien, also wenn der Kickl recht hat und es wurden Medien gleichgeschaltet, also nehmen wir mal das Szenario an, dann ist es natürlich sehr, sehr gefährlich. Also natürlich eine Riesenmacht, also eine Propagandamaschine hat man dann, egal auf welcher Seite man steht. Ja. Das geht ja jedem so. Also es würde einem Staatssystem genauso gehen wie einer Kirche oder selbst einer Privatperson, wenn sie solche mediale Macht hat. Jetzt war ja der Vorwurf, den Kickl dem Kanzler gemacht hat, er versucht sozusagen über die Medien und durch die Maßnahmen, die er macht, eine neue Normalität einzuführen. Ist ein interessanter Begriff, eine neue Normalität soll herbeikommen. Was verbirgt sich dahinter? Neue Normalität.
Ja, das ist interessant. Im letzten Spiegel, im neuesten Spiegel, im aktuellen Spiegel, der war das genau das Hauptthema. Und das ist in Deutschland momentan auch genau das ein wichtiges Thema. Was kommt danach? Bis jetzt war immer die Beschäftigung sehr stark mit der Krise selbst. Was mache ich hier und was habe ich da für Einschränkungen? Und wie ist mit dem Klopapier und alle möglichen Fragen waren jetzt da. Aber jetzt kommt mehr und mehr die Frage auf, wie geht es weiter? Und da ist in diesem Spiegel der Haupttitel, da ist, sieht man das Coronavirus, was so aufbricht und wie eine neue Welt entsteht, leuchtend und eine neue Schöpfung, kann man sagen, ja, die Welt neu geschaffen wird. Und in diesem Leitartikel schreiben sie dann, der Spiegel hat immer so ein bisschen visionäre Schreiber, die da oftmals so in den Krisen so schon sagen, wie geht's weiter. Ob das alles eintritt, wissen wir nicht. Aber die Prophetie ist ein bisschen genauer, als was der Spiegel schreibt, denke ich. die sagen dann, genau diese neue Normalität, sagen, die Welt war schon vor der Corona-Krise am Ende. Es war nicht eine heile Welt vorher. Und wir haben jetzt die Chance, diese Krise hat eine Chance, unsere Welt so zu verändern, dass was vorher schlecht gelaufen ist, und da tun sie auch durchaus auch diese Klimageschichte mit anbringen und oder auch die Flüchtlingssache und andere Sachen. Ne? Mhm. Jetzt eine neue Normalität zu schaffen, eine neue Normen zu schaffen, eine neue Gesellschaft, die aus dieser Krise hervorgehen könnte. Und da schreiben sie aber, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn wir jetzt alle gegeneinander sind und alle böse sind, dann wird es schlimmer werden als je zuvor. Aber wenn wir jetzt alle uns schön einfügen in das, was die Regierung sagt, und wenn wir alle jetzt schön mitmachen, wenn wir alle schön, schön brav sind, dann kann eine neue Welt entstehen, die jetzt viel besser und viel schöner und viel herrlicher und viel besser ist, als es vorher war. Ja. Mhm. Eine neue Normalität entsteht. Ja.
Da sind ja die Befürchtungen, dass diese neue Normalität in Diktaturen ausarten kann. Das verstehe ich auch, also diese Angst.
Sie haben ja schon einige Wochen davor von geschrieben, dass Sie eine neue Weltregierung fordern. Ja. Mhm. In dem Artikel haben Sie jetzt nichts davon geschrieben. Sie haben aber es versucht, so ein bisschen zwischen den Zeilen so schmackhaft zu machen, dass so etwas auch. Aber sie haben mehr das Leben der Menschen beschrieben. Ich denke, wie das politisch weitergehen wird, das wird in den nächsten Wochen vom Spiegel sicherlich weiter noch Szenario aufgebaut werden. Aber neue Normalität heißt, dass die Menschen sich daran gewöhnen sollen, dass etwas sich ändert und dass die Änderung auf Dauer sein wird. Ja, bis jetzt ist ja alles nur, was wir als Änderung haben, wird immer nur gesagt, ja, das ist nur vorübergehend. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen werden, ja, zum Beispiel, man wird überwacht per Gesichtserkennung in Videos von der Straße oder irgendwelche Apps auf Handys, die dich kontrollieren oder irgendwas, ja. Und dann sagen Sie irgendwann, das muss auf Dauer sein, ja. Und das sind natürlich Dinge, die
Ich glaube auch, es gibt so ein paar Dinge, also mich erinnert es so ein bisschen, zum Beispiel, es gab ja also das war ja auch in Deutschland, es gab einen Solidaritätszuschlag, von dem am Anfang ja auch gesagt wurde, so und so 3 Jahre oder so soll der gehalten bleiben. Der wurde ja nie abgesetzt. Also ist eine Normalität geworden.
Richtig.
Da haben sich Leute drüber aufgeregt und haben gesagt, Moment mal, warum ist das immer noch so? Aber es ist, das ist, glaube ich, so ein Beispiel für, es wurde Normalität.
Ja. Und die Sache ist die, das ist ganz normal in der Gesellschaft, wenn du massive Veränderungen bringst, dann gibt es erstmal einen Aufschrei und eine Gegnerschaft und Rebellion, ja, wie auch immer. Ja. Also es gibt ein, es wird aufgemischt. Ja. Aber wenn du das einfach dann lässt, irgendwann wird das weniger und irgendwann ebbt das ab und irgendwann wird das, wo sich Leute darüber aufgeregt haben, irgendwann wird das zur Normalität, weil das dann schon jahrelang Gewohnheit geworden ist. Ja? Also der Mensch gewöhnt sich an manche Dinge und ich denke, dass deswegen bringen Veränderungen auch niemals durch den Alltag, sondern für Veränderungen braucht man Krisen. Ja? Und Krisen, damit kann man Veränderungen argumentieren, kann man sagen, das brauchen wir jetzt und die Menschen sagen, okay, sehen wir ein, dass wir es brauchen, aber dass es halt zur Gewohnheit wird, das wird das Problem nachher.
Ist interessant, wenn man so ein bisschen so den unsichtbaren Feind hat. Ne?
Ja. Und
also ob das im Kalten Krieg war oder
genau,
ob es jetzt ein Virus ist.
Ja. Was man hier auch sehen kann, ich denke, der Hauptpunkt der Veränderung ist nicht, dass man vielleicht Mundschutz tragen muss, das wird auch wieder aufhören. Ja? Oder dass man sich nicht mit der Hand reichen soll. Ich denke, das sind nicht die entscheidenden Dinge, sondern der entscheidende Punkt ist der, dass die Regierung grundsätzliche Rechte, Grundwerte, Rechte des Menschen einschränkt, der Bevölkerung. Und das momentan macht mit einer Begründung, die nachvollziehbar ist, wo auch die Gerichte ja sagen, okay, ist erlaubt. Aber das bedeutet, wenn die Menschen sich daran gewöhnen, dass ihre Grundrechte eingeschränkt werden, dann kann es sein, dass die Regierung irgendwann sagt, gut, machen wir weiter. Wie auch immer, auf einer anderen Ebene vielleicht, ohne dass die Menschen das merken oder dass sie sich noch dagegen auflehnen, weil es für sie normal geworden ist. Ja? Und das ist natürlich, das heißt, es ist nicht gut, wenn Menschen sich daran gewöhnen, dass ihre Rechte eingeschränkt sind. Das ist nicht gut.
Ist ja, und es geht sehr weit. Ich war in den USA sehr ja so weit, dass sie die Verfassung direkt antasten.
Ja.
Das, also das zu beobachten ist interessant, gerade für uns als Gemeinde. Also gerade wenn wir in die USA gucken und da auf die Verfassung gucken, überlegen, was passiert da genau. Denn das wissen wir ja nun tatsächlich aus der Prophetie. Ja. Wir wissen, in den USA wird es eines Tages so weit kommen, dass religiöse Gesetze gemacht werden.
Genau.
Sonntagsgesetze.
Sonntagsgesetz, richtig. Und von daher, das heißt, wenn Sie vor Corona ein Sonntagsgesetz einfach gesagt hätten, machen wir jetzt ab nächste Woche, ja, dann hätten selbst viele sonntagshaltende Leute gesagt, ja, es geht nicht, ja, und wie ist es mit der religiösen Freiheit, ne? Aber jetzt durch Corona gewöhnen sich Menschen daran, dass die Gesetze die Freiheiten einschränken. Und da kann auch einmal sein, dass ein Sondergesetz kommt und keiner sagt einen Ton, ja?
Da haben wir eine Anfrage oder einen Text bekommen. Da heißt es hier: Guten Tag, liebe Geschwister. Ich habe einen wichtigen Artikel entdeckt und genau worauf ich schon in der vorletzten Sendung per E-Mail hinwies, kommt jetzt der Samstag Sabbat ins Gespräch, um den Stoff nachzuholen, also der Stoff, der in der Wirtschaft sozusagen jetzt verloren gegangen ist, um die Arbeit nachzuholen. Dann dauert es nicht mehr lange, dann wird die Idee in die Wirtschaft aufgenommen. Zumindest werden sie es versuchen. Ob es gelingt, werden wir sehen. Der Herr Jesus wird es richten, wenn es sein soll und auch wenn noch nicht. Liebe Grüße hier aus dem Saarland. Also hier wird gesagt, es könnte doch sein, und das ja gerade im Gespräch auch, dass um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, also das nachzuholen, was verloren gegangen ist, dass eventuell diese 6-Tage-Woche wieder eingeführt wird und diese 6-Tage-Woche aber dann von Montag bis Samstag geht und der Sonntag frei wird. Und da sind einige schon besorgt, die sagen, was ist mit den Menschen, die den Sabbat halten oder den Freitag halten, also Moslems, Juden, Adventisten.
Ja, genau. Und ich denke, wir hatten es früher ja schon gehabt. Als ich noch zur Schule ging, weiß ich noch, damals habe ich in Hamburg gewohnt. In Hamburg war Sabbat frei, aber wir haben auch eine Zeit lang in Schleswig-Holstein gewohnt, in Lützelhoom. Und da bin ich eingeschult worden und da war 6-Tage-Woche, war Sabbat nicht frei.
Ja. Wie hast du das gemacht?
Da sind meine Eltern zum Direktor gegangen, haben gesagt, wir sind Adventisten und wir halten den Samstag, den Sabbat und bitten, dass unser Sohn frei hat. Und meine beiden Schwestern übrigens auch, ja, dass unsere Kinder frei haben vom Samstag. Und es war kein Problem, weil die Religionsfreiheit über dem Schulgesetz steht, haben alle Adventisten Sabbat frei bekommen. Natürlich musste ich das immer nachholen, was am Sabbat an Unterricht gewesen ist. Es war nicht so ganz einfach, aber das ging. Ja. Aber als wir dann jetzt nach Hamburg umgezogen sind, in Hamburg war Sabbat frei. Ja. Und jetzt hat man mittlerweile in ganz Deutschland überall 5-Tage-Woche. Das ist eigentlich für uns als Adventisten, war das eine Zeit, ja, eine herrliche Zeit, eine freie Zeit. Ne? Also, und es kann durchaus sein, dass durch die Corona-Krise auch erstmal vielleicht nur zeitweilig Sabbatunterricht wieder eingeführt wird. Mit der Begründung, wir müssen es nachholen. Mhm. Aber irgendwann merkt man doch, das ist gar nicht so schlecht. Ne? Wir haben sowieso Probleme, den Stoff alles hinzukriegen, und gerade mit dem G12 oder was auch immer. Ja? Das kann man da auch ein bisschen länger mal probieren. Ne? Also es könnte ja sein, dass einige auch wieder generell die 6 Tage Schulwoche einführen. Und dann kriegen die Adventisten wieder mehr Schwierigkeiten. Und umso mehr brauchen wir auch eigene Schulen, adventistische Grundschulen oder auch weiterführende Schulen, die auch dann 5-Tage-Woche haben. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es so, es ist auch nicht schlecht, wenn auch Kinder und auch Eltern durchaus auch für den Sabbat mal kämpfen müssen. Wenn das alles nur in den Schoß gelegt wird, dann ist das manchmal nicht mehr viel wert.
Das gab es also 1890 irgendwo mal, nicht? Dass da mal gekämpft wurde,
ja, richtig, genau.
um die religiöse Freiheit zu bewahren, genau, in Nordamerika.
Ja. Genau, richtig. Und deswegen, und wenn ich dafür kämpfe, dass ich Sabbat frei bekomme, ob das bei der Arbeit ist oder bei der Schule ist, dann ist mir der Sabbat auf einmal wieder mehr wert. Ja? Auch wenn ich bereit bin, Opfer dafür zu bringen. Ja? Auch am Sonntag dann vielleicht Stoff nachzuholen oder was auch immer. Dann, ne? Von daher ist das sicherlich für unsere Freiheit, ist das nicht gut, aber dass wir auch wieder mehr dafür einstehen. Ja? Mhm. Wenn das natürlich in die Wirtschaft noch übergehen würde, könnte ich mir genauso vorstellen, dass sie sagen müssen, das Nachholen in der Produktion, was in der Wirtschaft jetzt verloren gegangen ist, deswegen müssen wir Samstag mit da reinkommen, kann es natürlich auch sein, wenn man jemand sagt, okay, ich bin Adventist, ich halte den Sabbat der Bibel, ich möchte jetzt nicht mitmachen, dass er sogar auch entlassen werden könnte oder auch Schwierigkeiten kriegen könnte. Mhm. Aber wenn wir für den Glauben einstehen und für Gottes Wort und Gott treu sein wollen, dann müssen wir Nachteile in Kauf nehmen, auch Opfer. Auch in Kauf nehmen, dass wir vielleicht sogar entlassen werden, aber Gott wird es immer segnen. Mhm. Und der Segen Gottes ist höher als alles andere.
Es gab so ein paar Stimmen bereits jetzt in Italien, dass sie heißt, wir wollen 7x7 machen. Also sie wollen 7 Wochen, 7 Tage arbeiten.
Ja.
Also das in Italien, also hat mich beeindruckt.
Ja, ja.
Ob das was dran ist, das weiß ich nicht. Genau. Ich habe interessanterweise, und merkt das, also der Zuschauer, der uns das hier geschickt hat, also es war tatsächlich ein Artikel hier im Tagesspiegel, da heißt es wirklich, samstags in die Schule, sonntags kommen Pakete, also das war so ein Artikel, sowas überschrieben. 6-Tage-Woche und solche Dinge wird hier beschrieben. Also der Tagesspiegel selbst, also die öffentliche Presse, die berichtet davon. Genau, es ist gerade eine Diskussion und halt interessant. Ich war also für uns, also als Adventisten ist interessant, das zu sehen.
Ja, ja.
Also wenn wir diese Berichterstattung lesen.
Und ich würde mir wünschen, wenn unsere Freikirche an der Stelle, wir haben ja auch einen Beauftragten für Religionsfreiheit und auch für Kontakt zu anderen Kirchen, auch zum Staat, wenn wir da auch uns melden würden und in diese Diskussion auch öffentlich hier uns melden würden und sagen würden, es wäre gut, es gibt auch Christen, die den Samstag als Ruhetag halten, nicht nur den Sonntag, dass man das beachtet und dass man, wenn man sowas diskutiert, dass man da darauf achten sollte und dass die Religionsfreiheit doch gewahrt werden müsste.
Es ist interessant, dass du das gerade sagst, weil das ist eine Frage, die im Chat gestellt wird. Also wirklich, inwieweit ist die Adventgemeinde an den Gesprächen mit der Regierung beteiligt, beziehungsweise Religionsausübung, das heißt Wiedereröffnung von Gottesdiensten? Also passt ja auch damit zu, wie weit sprechen wir mit der Regierung?
Ja. Ist es so, mir ist momentan nichts bekannt. Kann sein, dass es stattgefunden hat, das weiß ich jetzt nicht. Mir ist nichts bekannt. Aber es wäre schön, wenn wir es machen würden. Gerade auch Wiedereröffnung der Gottesdienste haben sich einige schon zu Wort gemeldet. Also sogar der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Laschet, hat das öffentlich gefordert, dass Gottesdienste auch wieder stattfinden sollten. Gerade wenn Schulen geöffnet werden, warum nicht die Gottesdienste? Ja, und es wäre schön, wenn auch wir Adventisten uns mal melden würden.
Dass Laschet ist Nordrhein-Westfalen? Ja.
Laschet,
genau. Oh, okay.
Laschet ist Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
Falsch eingeordnet, danke.
Ja, genau. wenn auch wir Adventisten uns mal melden würden, und selbst wenn es in den Medien kommen würde, ja, die Adventgemeinde setzt sich dafür ein, dass Gottesdienste wieder stattfinden können. Mhm. Ja. Oder selbst wenn es in den Medien nicht kommen sollte, aber wenn wir es machen würden und wenn das wenigstens im APD vielleicht dann verschickt werden könnte und wir sagen würden, oh, wir Adventisten sind auch für Wiedereinführung der religiösen Freiheiten und religiösen Rechte, die wir haben. Ja. Mhm. Das wäre schön, würde mich freuen. Und natürlich auch dann kann man gleich im gleichen Atemzug sagen, den Sabbat erwähnen, dass wir uns wünschen würden, dass die 5-Tage-Woche bleibt.
Mhm. Das ist, also ich glaube, und viele fragen sich ja jetzt, also wenn das jetzt umgesetzt wird, also wenn wir jetzt wirklich eine 6-Tage-Woche zurückbekommen in Deutschland, dann ist ja die Frage, wie gehen die Eltern damit um, die Schüler? Also da hast du ja schon ein Beispiel gesagt, damals, wie deine Eltern das gehandhabt haben. Und es war die Möglichkeit, und wir wollen hoffen, dass es auch weiter so geht, also dass religiöse Freiheit sozusagen in unserem Land gewährt wird. und dass man den Stoff dann halt nachholen kann, zum Beispiel am Sonntag.
Mhm. Bis jetzt war es auch so, es gab auch schon in der Vergangenheit auch Gerichtsverfahren über diese Frage. Und bis jetzt haben wir, die wir den Sabbat halten, immer Recht bekommen vor Gerichten. Ja, weil die Religionsfreiheit immer über den anderen Schul- oder auch Studiengesetzen oder was es auch für Gesetze gibt da sind. Und das bis jetzt. Ja. Und wir können nur hoffen, dass diese Freiheit uns erhalten bleibt.
Ja. Mhm. Ist ja interessant, dass gerade diese Dinge angegriffen werden. Die sind ja in der Verfassung oder bei uns im Grundgesetz geregelt. Ja. Ja. Und da ging man eigentlich davon aus, dass die nicht angegriffen werden sollen, eben um die Freiheit zu wahren, um Demokratie herzustellen, um ein gutes Miteinander zu fördern.
Genau.
Und dass die jetzt im Fokus sind, ist schon besonders. Jetzt, Schwester White, die schreibt so einiges dazu, also wie wir uns verhalten sollen. Ich habe da ein paar Zitate rausgesucht. Vielleicht, wie sozusagen erheben wir unsere Stimmen bei politischen Ereignissen oder nicht? Und sie schreibt hier damals in Fundamentals of Christian Education, das war 1899, war eben genau die Zeit, da sagt sie, wir dürfen in unserer Arbeit nicht Menschen gefallen wollen, die ihren Einfluss zur Unterdrückung religiöser Freiheit ausüben und Druck ausüben, wodurch ihre Mitmenschen dazu verleitet oder gezwungen werden, den Sonntag anstelle des Sabbat zu halten. Der erste Tag der Woche ist kein Tag, der verehrt werden soll. Es ist ein falscher Ruhetag und gläubige Menschen können keine gemeinsame Sache mit denen machen, die diesen Tag vertreten und Gottes Gesetz missachten. Gläubige dürfen bei Wahlen ihre Stimme nicht solchen Männern geben, die sich für eine Sonntagsgesetzgebung einsetzen, denn damit würden sie Anteil haben an der Schuld, die jene auf sich laden, wenn sie an der Regierung sind. Es ist interessant, wie sie das sagt. Sie sagt hier nicht, steht auf und protestiert, macht Revolution, sondern sie sagt, wählt, geht wählen.
Genau, genau. Deswegen, wir dürfen vom Wahlrecht Gebrauch machen. Ja, und sie sagt an anderer Stelle, wo es um Lokalpolitik ging, hat sie auch gesagt, es ist gut, wenn wir jemanden wählen, wo wir wissen, das ist ein Mann, der Werte hat und der positive Politik macht. Weil wenn wir den nicht wählen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderer drankommt, der vielleicht nicht gute Politik macht, viel größer. Denn wenn man nicht wählen geht, dann tut man automatisch den unterstützen, der die meisten Stimmen bekommt. Ja? Also hat sie gesagt, wir sollen Einfluss nehmen, aber wir sollen nicht darüber predigen und das auch nicht irgendwo öffentlich andere unter Druck setzen, dass sie genauso abstimmen sollen wie wir. Ja? Aber man sollte gucken, hat sie auch hier gesagt, dass man, gerade wenn man wählt, darauf achtet, dass man nur die Politiker und Parteien wählt, die nicht für Sonntaggesetz sind. Mhm. Ja? Und deswegen, das habe ich auch öfter schon in meinen Wahlen, wenn ich wählen gehe, habe ich schon öfter danach gewählt, dass ich gesagt habe, okay, welche Partei in Deutschland würde als erstes ein Sonntaggesetz befürworten oder rausbringen. Mhm. Das sind nicht unbedingt immer die atheistischen Parteien. Manchmal sind es eher die christlichen Parteien, die eher für sowas wären. Ja?
Ist seltsam, aber
so ist es.
Sind wir auch gerade in den USA.
Gerade in den USA, ja. Mhm. Und deswegen ist das nicht gut, wenn man solche Parteien wählt, wo man weiß, okay, die würden als erstes das befürworten. Ja?
Mhm. Und ich finde es interessant, dass Ellen White also aufruft und sagt, geht wählen. Also, und dass hier nicht irgendwie der Aufruf kommt, irgendwie genau. Bringt Fake News raus, macht Leute schlecht oder geht auf die Barrikaden oder wie auch immer. Also, also schreibt sie gut. Jetzt, wir haben vielleicht noch, ich habe bei Schwester White was gefunden beim Verhalten, wenn Sondersgesetze gemacht werden. Wie verhalten wir uns
richtig, dann? Richtig. Sie sagt jetzt nicht, protestiert auf den Straßen dagegen.
Mhm.
Genau, sondern lies mal vor, genau, das Zitat.
Kennst du das?
Das kenne ich.
Testimonies for the Church.
Genau.
Okay, da heißt es, ich will versuchen, also Ellen White sagt es hier, ich will versuchen, 1909, ich will versuchen, auf eure Fragen einzugehen, was ihr tun sollt, wenn die Sonntagsgesetze durchgesetzt werden. Dann heißt es, Gott schenkte mir Erkenntnisse zu einer Zeit, als wir gerade eine solche Schwierigkeit erwarteten, die, wie es scheint, nun auf euch zukommt. Wenn die Menschen durch eine böse Macht dazu bewegt werden, die Sonntagsfeier zu erzwingen, dann sollten Siebenten-Tags-Adventisten weise handeln, indem sie am Sonntag ihre übliche Arbeit ruhen lassen und missionarisch wirksam werden. Die Missachtung der Sonntagsgesetze würde die religiösen Fanatiker nur noch in ihrem Verfolgungswahn bestärken. Gebt ihnen keine Gelegenheit, euch Gesetzesbrecher zu nennen. Man erhält nicht das Malzeichen des Tieres, wenn man zeigt, dass man die Weisheit besitzt, Frieden zu halten und Abstand nimmt von anstoßerregender Arbeit. Und dann empfiehlt sie hier und sagt, der Sonntag kann durchaus für die verschiedensten Arbeiten genutzt werden, durch die viel für Gott erreicht werden kann. Es können an diesem Tag Vorträge und Versammlungen gehalten werden. Man kann auch von Haus zu Haus gehen. Wer schreibt, kann an diesem Tag zum Verfassen seiner Artikel verwenden. Wo immer es möglich ist, haltet Gottesdienste am Sonntag. Gestaltet diese Versammlung sehr interessant. Singt echte Erweckungslieder und sprecht mit Macht und Gewissheit von der Liebe unseres Heilands. Also ja. Vielleicht so ein Ausschnitt davon. Richtig, ja. Das finde ich interessant, sie sagt sogar, haltet auch Gottesdienst genau, am Sonntag.
Richtig. Genau, das haben wir jetzt ja auch schon, ne? Dass wir auch sonntags, nachmittags oder irgendwas, also abends Vorträge haben oder irgendetwas in die Richtung. Ne? Mhm. Sie meint jetzt nicht, dass wir jetzt anstelle vom Sabbat den Sonntag halten sollen, das meint sie nicht,
genau,
sondern
sagt sie nicht.
Zusätzliche natürlich. Ja. Mhm. Aber was wir hier sehen können, ist das Folgendes, dass sie sagt, selbst wenn Gesetze kommen, die unsere religiösen Freiheiten gegen Gottes Gesetz sind, sollen wir, soweit es möglich ist, auch diesen Gesetzen gehorchen. Interessant. Mhm. Ja, sie sagt jetzt nicht, jetzt macht extra, ja, jetzt tut extra protestieren dagegen und tut extra arbeiten, dass es jeder sieht, dass ihr dagegen seid. Nein, sagt sie nicht. Sondern, soweit es geht, haltet euch daran. Mhm. Ja, deswegen glaube ich auch, ich bin überzeugt, das Sonntaggesetz, was wir erwarten, von der Prophetie her, das Sonntaggesetz an sich ist nicht das Problem. Denn genauso wie sie beschreibt, ich habe kein Problem, am Sonntag zu Hause im Büro zu sitzen und zu studieren oder Artikel zu schreiben oder Vorträge zu halten, ja, oder Videoaufnahmen zu machen, also erlaubte Sachen zu machen, sondern es wird am Ende ein Anti-Sabbat-Gesetz geben. Und das ist das Problem dann. Das heißt, dass sie sagen werden, was ist dein Ruhetag? Und wenn du sagst, der Sabbat, dann sagen sie, komm, du bist jetzt dran. Ja? Genau. Also von daher, solange nur ein Sonntaggesetz da ist, ja, können wir sagen, okay, können wir uns dann halten, dann machen wir halt, können wir uns halt, ja, müssen wir nicht extra dagegen. Ja? Aber wenn irgendwann werden sie sagen, die Sabbathalter sind schuld an der ganzen Krise, die wir haben, an den ganzen Katastrophen, die wir haben. Und deswegen,
das ist ganz am Ende.
Das wird ganz am Ende kommen. Ja. Ja? Deswegen in der Steigerung wird das Sonntaggesetz zu einem Anti-Sabbat-Gesetz werden. Und dann haben wir das Problem.
Ist ja auch besonders, wenn ich denke, die Bibel sagt ja, das, was vorher war, das wird wieder geschehen.
Ja.
Prediger sagt das. Es gibt nichts Neues unter der Sonne.
Genau.
Und wenn ich jetzt denke, in Offenbarung 13 wird beschrieben von einem Bild des Tieres.
Ja.
Und wir wissen, welches Bild des ersten Tieres gemeint ist. Ja. Das erste Tier ist das katholische System, der Katholizismus, das Papsttum. Und jetzt, das bekam seine Macht 538, also Staatsmacht konnte es zumindest umsetzen.
Ja.
Macht hat es kurz vorher bekommen, 508 schon, aber 538 konnte es die umsetzen.
Mhm.
Und das Erste, was passierte, war, ein Konzil wurde zusammenberufen, Konzil von Orléans, 538, und es wurden Sonntagsgesetze gemacht, aber vor allem Anti-Sabbat-Gesetze, genau was du sagst.
Genau.
Das erste Gesetz, das rauskam, da hieß es, wer weiterhin diese verbotene Tätigkeit ausführt, soll bestraft werden, gemäß dem, was die Kirche bestimmt.
Ja.
Ach, alle Achtung. Und das jetzt heißt, es wird ein Bild des Tieres gemacht.
Genau.
Was für Gesetze kommen da hervor? Ich glaube, genau was du sagst.
Richtig.
Ich glaube, genau das werden wir erleben.
Ja,
der Sonntag ist ja an sich so kein böser Tag. Erster Tag der Woche. Wir können da auch Gottesdienste feiern, wie auch damals die ersten Christen. Jeden Tag kamen sie in Häusern zusammen.
Genau.
Aber es sagt eben, wir sollen den Sabbat, den sollen wir halt achten und wahren.
Richtig, richtig. Das heißt, wir sollten alles vermeiden, was, wie sie schreibt, was die Gegnerschaft, den Zorn der Regierung oder anders, meistens sind es ja auch andere Leute, die dahinter stehen, die dann irgendwo, ja, wie die Feinde von Daniel, ja, Daniel 6, die geschaut haben, ihn in die Falle zu locken, ja. Wir sollten keinen Anlass geben, dass ihr Zorn gegen uns verstärkt wird.
Ja. Mhm. Wir sollen sogar Vorbilder sein, sagt Ellen White, im Folgen der Regierung.
Nicht genau. Wahr?
Wir sollen sie als Gottes Autorität anerkennen.
Genau.
Und ob wir die Regierung, ob wir nun mit ihr übereinstimmen in allen Dingen oder nicht, aber wir sollen sie anerkennen.
Genau.
Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an die dunklen Zeiten, nicht wahr, wo die Regierung trotzdem anerkannt wurde. Also wenn ich an Paulus denke oder Petrus,
richtig,
die beide in Rom umgebracht worden sind.
Ja, ja, ja.
Aber sie haben für die Regierung gebetet. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir das auch machen.
Ja.
Wenn ich die Geschichte lese, die Kirchengeschichte der ersten Christen, wie haben die für ihre Regierung gebetet? Die haben sogar für den Cäsar gebetet, damit er nicht abgesetzt wird.
Genau, richtig, ja.
Und hat sie umgebracht.
Ich denke auch an die Zeit vom Dritten Reich in Deutschland. Ja.
Mhm.
Das Problem war, dass natürlich in der Adventgemeinde die meisten und auch die Leitung mitgemacht hat. Ne? Aber es gab einige, mein Großvater gehörte auch mit dazu, der hat damals nicht mitgemacht. Ja, aber er hat jetzt nicht, protestiert dagegen. Er ist nicht auf die Straße gegangen und hat gesagt, hier, ich bin gegen Hitler-Regime. Ja. Aber er hat nicht mitgemacht. Er hat den Hitlergruß nicht gemacht und er hat auch, und er kam dann sogar deswegen ins Gefängnis, sogar hinter ins KZ. Ja, nur weil er hat nicht protestiert, aber er hat einfach an dem System nicht mitgemacht. Ja. Aber er hat es überlebt, Gott hat ihn überleben lassen. Ja. Und, aber deswegen, man muss nicht unbedingt jetzt offiziell sich dagegen stellen, sondern einfach nur nach seinem besten Wissen und Gewissen das machen, was die Regierung sagt. Aber an Stellen, wo es der Bibel widerspricht, muss man halt sagen, gut, da mache ich nicht mit. Ja.
Mhm. Und einige, also ich weiß, eine total beeindruckende Geschichte von einem, jemand, der im Zweiten Weltkrieg mit eingezogen wurde, Österreicher, und der hatte sich eine Holzwaffe ins Halfter gesteckt. Genau. Damit er nicht in die Versuchung kommt, also nicht mal daran denkt, dass er jemanden vielleicht töten könnte oder im Affekt sozusagen jemanden erschießt, hat sich eine Waffe nachgebaut aus Holz. Also
genau, und sie hat so angestrichen, dass sie wie echt aussah.
Genau. Ich war so beeindruckt. Ja, ja. Also, aber er lebte genau zu so einer Zeit. Genau, also
das ein war, furchtbares Regime. Das ist in dem Buch Mit Gott an unserer Seite, das war der Hasel, ja? Der dann im Krieg gewesen ist, aber keinen einzigen erschießen konnte, weil er nur eine Holzwaffe hatte. Ja.
Genau. Also fand ich sehr beeindruckend. Also richtig. Er hat nicht öffentlich revolutioniert, richtig, hat nicht versucht, richtig, irgendwelche Anschläge auf die Führer, genau, auf die, auf die Obrigkeit zu halten, sondern hat einfach sozusagen das getan, was er für richtig hielt. Richtig. War beeindruckend. Gibt es ja einige Geschichten in der Zeit. Wir haben, also wo ich gerade auf unsere Zeit gucke, haben noch einiges zu besprechen. Wir haben etwas ganz Interessantes bekommen, ein Schrieb, der wirklich, ich lese den mal vor. Da heißt es: Liebe Geschwister, ich möchte euch von ganzem Herzen danken, dass ihr trotz Krise etc. Gottes Volk ermutigt und uns auf dem Laufenden haltet. Das ist so lieb zu hören. Vielen, vielen Dank. Und jetzt heißt es: Kann es sein, dass wir jetzt im Zeitabschnitt der Posaunen sind, laut Offenbarung 8? Da heißt es in Offenbarung 8, wir können ja mal in die Bibeln gucken. Und dann kann ich gleich mal weiterlesen, was sie hier sagt. Offenbarung 8, die Zeit der Posaunen wird hier erwähnt.
Genau. Erste Posaune.
Offenbarung 8, ab Vers 7 geht es los. Genau. Und da heißt es hier: Und der erste Engel stieß in die Posaune, und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen, und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und jetzt heißt es hier: Könnte es sein, dass damit die Feuerbrände in Australien und die Heuschreckenplage gemeint ist? Und dann heißt es weiter: Und jetzt laut Offenbarung 8, Vers 8 und 9, guck kurz rein. Und der zweite Engel stieß in die Posaune, und es wurde etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut, und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb, und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Das heißt es, könnte das eventuell die Corona-Situation sein, mit der daraus resultierenden Wirtschaftskrise? Ich danke euch im Voraus und Gottes Segen euch für eure Arbeit. Sehr nett. Also vielen, vielen Dank für die Frage und für den Hinweis. Die Frage ist ja, könnte es mit der Corona-Krise zusammenhängen? Ist ja interessant. Hier wurde ja schon was ausgelegt, also die Schiffe für die Wirtschaft. Das heißt, es könnte es vielleicht eine Wirtschaftskrise geben. Hängt das vielleicht zusammen? Erste, zweite Posaune, sehen wir die gerade?
Ja, ich denke, erstmal vielen Dank für die Frage, denn es ist interessant. Es ist immer gut, wenn man sich beschäftigt mit den aktuellen Ereignissen und guckt an der Prophetie, ob es da Verbindungen zu gibt. Das ist immer eine gute Sache. Mhm. Vielleicht kann man Folgendes dazu sagen. Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, die Posaunen auszulegen. Unsere bisherige Mainstream-Auslegung war so, dass man die Posaunen in die Vergangenheit legte.
Mhm. Sondern die Westgoten, die Vandalen, genau, und dann richtig, die Hunnen.
Das waren erstmal diese vier Male, wo Rom erobert worden ist von den Westgoten, Vandalen und Hunnen und so weiter und Attila und so. Genau. Mhm. Und dann nachher die Sarazenen und die Türken nachher in der 5. und 6. Posaune dann da gemeint sind. Und wenn ab der 7. Posaune ab 1844 in die Endzeit hineinkommt. Ja. Mhm. Die zweite Auslegung, es legt die Posaunen in die Endzeit. Mhm. Ja, ich persönlich bin auch eher der Meinung, dass die Posaunen in die Endzeit hineingehören. Es gibt erstens von Ellen White einige Zitate, wo sie sagt, dass die Posaunen noch zukünftig sind, wo sie sagt, Posaune nach Posaune wird erscheinen, und sie bringt die Posaune mit den Plagen in Verbindung. Ja. Und zweitens ist für mich ein Grund, in der 5. Posaune, in der Offenbarung 9, Vers 4 steht, es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, noch allen, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben an ihren Stirnen. Hier wird also das Siegel Gottes an ihren Stirnen beschrieben. Und wenn man das von der Offenbarung her sieht, dann kann dieses Siegel Gottes an der Stirn nur aus Offenbarung 7, Vers 3 sein, wo die Gläubigen versiegelt werden an ihre Stirn. Es gibt in der Bibel generell zwei Arten von Versiegelung. Es gibt die allgemeine Versiegelung, die von der Paulus spricht.
Betrübt mich den Heiligen Geist,
mit dem ihr versiegelt seid. Mhm. Ja, das ist bei der Bekehrung für alle Menschen aller Zeiten. Aber hier haben wir die Versiegelung an der Stirn. Und die gilt nur für die Endzeit. Und die beginnt erst ab dem Sonntagsgesetz. Das heißt also, vor dem Sonntagsgesetz gibt es keine Versiegelung, Endzeitversiegelung an der Stirn. Und hier ist eindeutig die Endzeitversiegelung gemeint. Denn das ist das Siegel an der Stirn. Mit anderen Worten, wir müssen in Offenbarung 9, Vers 4, müssen wir bereits in der Zeit des Sonntagsgesetzes sein. Ja, das ist eigentlich für mich ein Nagel, der hier drin steckt, der kann man nicht verändern. Ja? Es ist nicht möglich, das auf die allgemeine Versiegelung anzuwenden. Jetzt ist die nächste Frage. Wenn wir jetzt die Posaunen auf die Endzeit beziehen, dann könnte es ja sein, wie es hier beschrieben worden ist, dass wir das irgendwo heute sehen können. Jetzt ist die nächste Frage. Die ersten vier Posaunen, wenn man sich die mal anschaut, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie sind wörtlich gemeint, wie es hier steht, also dass es 1:1 wörtlich so geschieht, wie es hier steht, oder es ist symbolisch gemeint. Wenn es symbolisch gemeint ist, dann muss man sagen, okay, die Erde ist vielleicht, sind Menschen oder ja, ein Berg ist vielleicht Jesus, der wiederkommt oder ist irgendwelche, muss man symbolisch einfach erklären. Mhm. Wenn wir es symbolisch erklären, dann ist das sicherlich nicht Australiens Brände, also das würde hier nicht passen. Ja? Also von daher, die Anfrage, die hier kam, geht ja eher in die Richtung, dass man das wörtlich nimmt. Wenn hier steht, die Bäume verbrennen und die Erde verbrennt und das Gras verbrennt, dann meint man ja wörtlich das Brennen in Australien. Mhm. Kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Wenn das jetzt wörtlich gemeint wäre, dann heißt das, dass es wie es hier steht, wörtlich so wäre, dann heißt es, dass ein Drittel der gesamten Bäume und Erde und Gras verbrennen würde. Und ich denke, das ist Australien nicht gewesen. Es ist weit, weit, weit weniger als ein Drittel gewesen. Ja? Erstens ein Drittel, natürlich, Ellen White sagt einmal, dass die bei den ersten vier Plagen, dass sie nicht weltweit sein werden. Und da haben wir übrigens immer das Gesamte. Da haben wir zum Beispiel, dass das gesamte Meer zu Blut wird und alle Trinkwasser ungenießbar werden. Und bei den Posaunen haben wir ein Drittel, was ungenießbar wird und ein Drittel, was von dem Meerwasser hier zu Blut wird. Und auch das wird nicht weltweit sein, das ist richtig. Mhm. Aber es ist noch nicht, wo wörtlich, wie es hier steht, noch nicht passiert. Oder bei der zweiten Posaune steht, dass etwas wie ein großer Berg mit Feuerbrennen ins Meer stürzt. Coronavirus ist so klein, dass es kein Berg ist, der ins Meer stürzt. Ja? Also von daher, es muss etwas, wenn es wörtlich ist, dann wird es irgendwo mal etwas geben, wo ein Berg tatsächlich ins Meer stürzt, wie ein Meteorit oder irgendetwas anderes. Mhm. Aufgrund dessen wird eben der dritte Teil vom Meer zu Blut und der Geschöpfe im Meer stirbt, der dritte Teil und so weiter. Also mit anderen Worten, wenn es wörtlich gemeint ist, dann ist das nicht die Corona-Krise und auch nicht etwas, was wir heute erleben, sondern das sind Dinge, wo wir jetzt schon sehen, wir sehen Veränderungen in der Natur und Naturkatastrophen, die immer größer werden, immer kritischer werden, immer problematischer werden. Und wir können sehen, dass sich so etwas schon ereignen könnte in naher Zukunft. Mhm. Ja. Deswegen bin ich überzeugt, das ist meine persönliche Überzeugung, dass die Posaunen, auch die ersten vier Posaunen, dass die beginnen, wenn das Sonntagsgesetz beginnt. Dass das dann beginnt und dass das Naturkatastrophen sein werden, die so gewaltig sein werden, weil genau, wenn das Sonntagsgesetz beginnt, dann beginnt nämlich der laute Ruf. Und der laute Ruf soll ja die Menschen aufrütteln. Die letzte Chance, die letzte Entscheidung, bevor die Gnadenzeit zu Ende ist, jetzt könnt ihr noch.
Mhm. Im Spätregen dann,
genau. Im Spätregen, genau. Der Spätregen, Heilige Geist wird ausgegossen und das führt dazu, dass wir den lauten Ruf verkündigen, auf Morgen 18:1-5. Und jetzt glaube ich, dass Gott diesen lauten Ruf und diesen Spätregen begleitet mit Naturereignissen. Denn wir sehen ja jetzt durch die Krise, die wir haben, eine Art Naturereignis, Corona-Krise, Pandemie, dass die Menschen auch anfangen, auch wieder nach Gott zu fragen. Selbst im Spiegel, im vorletzten Spiegel, großer Artikel, Hauptartikel, dass der Glaube den Menschen hilft, durch die Krise zu kommen. Der Spiegel ist so atheistisch, ja. Der schießt ständig gegen Gott und gegen die Bibel und Weihnachten und Ostern und immer möglicherweise. Ja. Auf jeden Fall, selbst der Spiegel fängt an, nach Gott zu fragen. Ja? Also, das heißt mit anderen Worten, wenn Gott jetzt Krisen herbeiführt, er kann es selbst herbeiführen oder auch von Menschen gemacht irgendwo mit dazu benutzen, aber dass hier Dinge passieren, das heißt, dass der Menschen zum Nachdenken kommen und dadurch der laute Ruf wirklich eine Macht bekommt und die ganze Welt erleuchtet wird von dem Glanz. Ja? Also von daher glaube ich, dass das noch zukünftig sein wird, dass das noch kommen wird, aber auf jeden Fall noch nicht das, was wir jetzt erleben.
Ja, obwohl ich bis jetzt immer mit der historischen Auslegung mehr überein bin, muss ich auch sagen, egal ob es die zukünftige Auslegung ist oder ob es die historische Auslegung ist, in beiden Fällen müssten wir sagen, also es passt nicht, in das, was wir jetzt sehen.
Genau. Mhm. Aber was man sehen kann, ist, dass Australien und auch der Coronavirus Ereignisse sind, die immer größer werden, die immer weltumfassender werden, immer mehr Bedeutung haben, immer schlimmer werden, sich steigern. Und in einer Steigerung kann das sicherlich, einer weiteren Steigerung, kann das sicherlich dann dazu führen.
Genau, das, was Christus auch sagt. Ich weiß, es wird am Ende vermehrt solche Dinge geben, auch Naturkatastrophen. Also egal, ob wir die historische oder die zukünftige Auslegung nehmen, wir würden sagen, das, was wir gerade sehen, passt nicht in die Beschreibung der Posaunen. Trotzdem, und das ist, glaube ich, eine Ermutigung, die wir den Menschen auch geben können, studiert das.
Ja, also, Genau. Schaut rein. Das ist das für mich auch. Für mich ist ein ganz wichtiger Punkt. Solche Krisen, die wir jetzt haben, die sollten dazu führen, dass wir die Bibel zur Hand nehmen und dass wir auch wieder Prophetie studieren. Und gerade bei den Posaunen, gerade weil ich dafür bin oder glaube, dass es zukünftig ist.
Das ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd.
Ja, mein Steckenpferd. Das studiere ich gerade mit ziemlich intensiv, diese ganze Sache. Mhm. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis ich auch damit in die Öffentlichkeit mal gehen werde mit meiner Auslegung. Aber noch halte ich mich zurück damit. weil man muss erst ein bisschen
gefestigt. Da gibt es auch so viele Symposien schon darüber.
Ja, also richtig.
Ganz
aber, das ist gut.
Aber heiß diskutiert.
Was ich glaube, Gott offenbart prophetische Auslegungen immer dann, kurz bevor sie geschehen. Er hat die Erkenntnis über 1844 nicht 1000 Jahre vorher gegeben, sondern er hat sie einige Jahre vorher dem William Miller und einigen anderen gegeben. Und dadurch, dass sie das studiert haben und erkannt haben und das dann verkündigt haben und sie sagen, in einigen Jahren ist es soweit, hat sie Erweckung gegeben. 1000 Jahre früher hätten die Leute gesagt, was in 1000 Jahren, 1844, das hat mit uns nichts zu tun. Also deswegen hat Gott auch, denke ich, die Erkenntnis über die sieben Posaunen bis jetzt zurückgehalten. Und was wir jetzt hatten, war in Ordnung, okay, war eine gute Erklärung, aber nicht die wirkliche Bedeutung. Und kurz bevor das geschieht, wird Gott die Erkenntnis darüber geben und dann wird man sagen, guck, jetzt geschieht es und jetzt sehen wir das. Und das wird zu einer Erweckung führen. Deswegen glaube ich, dass, aber Gott gibt die Erkenntnis darüber nicht, wenn wir uns nur hinsetzen und uns nur im Schlaf wiegen, sondern wenn wir uns hinsetzen und das studieren. Mhm. Ja. Und wenn wir studieren und auch miteinander darüber uns austauschen, ja, und dann kann Gottes Geist, Heiliger Geist uns auf einmal Dinge zeigen und dann wird es sich irgendwann eine gewisse, wir haben bis jetzt eine ganze Reihe von Auslegungen, die alle in die Endzeit hineingehen, von den sieben Posaunen. Mhm. Die sind sich zu 80% ziemlich ähnlich, aber es gibt noch einige Dinge, wo jeder noch andere das ein bisschen anders sieht, aber es wird sich, denke ich, wird der Heilige Geist dazu führen, dass das sich mehr und mehr anpasst und irgendwann wird man sehen, ähnlich wie in 1844, wird sich etwas herauskristallisieren, dass man sagt, das ist es, ja. Mhm. Und das sehen wir jetzt.
Ich finde übrigens den Umgang damit finde ich sehr, sehr gut in der Adventgemeinde. Ich finde es total schön, dass man sich darüber unterhalten kann. Ja. Und man sieht einfach auch verschiedene Meinungen. Und jeder sagt, ich weiß noch nicht genau, aber es könnte so sein. Ich finde das so schön, dass wir so diskutieren können. Genau. Es macht viel Freude, sich darüber zu unterhalten.
Dass man nicht sagen kann, ich weiß es jetzt und ihr müsst jetzt alle glauben, was ich gesagt habe, sondern dass man gemeinsam daran arbeitet. Mhm. Ja, das ist so wichtig. Ja.
Ich könnte mich ja stundenlang mit dir über Prophetie unterhalten. wir haben auch noch Fragen bekommen zur Prophetie, aber ich würde ganz gerne einfach noch ein bisschen so, was wir so bekommen haben. Da sind ein paar interessante Dinge bei. Ich sehe auch im Chat ist auch schon was. Vielleicht nehmen wir eine Chatfrage zwischendurch, weil hier gerade Prophetie ist. Hier wird gefragt, was ist das Bild des Tieres? Ich hatte es vorhin kurz erwähnt aus Offenbarung 13, das Bild des Tieres. Nun, vielleicht erkläre ich es kurz, also da wird ein Tier, ist also nach Daniel 7, es steht ein Tier für ein Reich, ein Königreich, eine Macht. Und jetzt heißt es, es wird ein Bild aufgebaut zukünftig und zwar von den USA aus. Die USA wird die Welt dazu bringen, dass sie ein Bild des Tieres baut. Und dieses Bild des Tieres, so heißt es, es wird ein Bild des ersten Tieres sein, aus Offenbarung 13, die ersten 10 Verse, also vom Katholizismus. Es ist wichtig zu wissen, es ist nicht das Papsttum. Es ist etwas, das sieht so ähnlich aus. Also eine Art Kirchenstaat wird gebaut und dort wird es religiöse Gesetze geben. Das wird ein Bild des Tieres.
Genau. Und zwar, der Punkt war der, dass man im Mittelalter, also als beim Beginnenden, als sie die Macht bekommen hat, die katholische Kirche, dass hier Kirche und Staat sich verbunden haben. Ja, und das heißt, die Kirche hat den Staat benutzt, um Gesetze zu erlassen, die nach ihrer Meinung richtig waren. Mhm. Und von daher wird das Bild des Tieres auch etwas sein, was auch wieder Kirche, Staat verbindet und am Ende auch weltweite Einfluss haben wird. Mhm. Ja. Also hier haben wir auch diese drei Merkmale, auf Morgen 13, Vers 15 und 16. Es wird angebetet, es ist eine religiöse Institution, es kann Gesetze erlassen, es ist eine politische Institution und es hat weltweite Macht. Ja. Also es ist noch zukünftig, das Bild des Tieres. Es wird also ein Konstrukt sein, ein System sein, was religiös, politisch und weltweit sein wird. Mhm. Also und dann Gesetz erlassen wird, was uns wieder zwingen wird, wenn ein Sonntaggesetz dann erlassen wird.
So ein bisschen auch das, wo wir heute drüber sprechen oder davon hören, über die neue Weltordnung sprechen. Genau. Dann denken wir genau daran, an das Bild des Tieres. Genau. So eine Art alte Weltordnung war, religiös-politisches System. Es wird eine neue geben. wenn ich gerade in den Chat reingucke, ist eine Frage an uns beide persönlich, also nicht allgemein.
Ja.
Da heißt es, Frage an Ronny und Olaf, würdet ihr euch impfen lassen bei Impfpflicht? Also vielleicht von mir aus kann ich sagen, ich würde alles versuchen, um das zu verhindern, aber nur auf legalem Weg. Genau. Wenn ich das nicht kann, dann werde ich geimpft.
Es gibt momentan übrigens einige interessante Videos, die jetzt anfangen aufzutauchen, weil ja die Impfpflicht allmählich ja, angefangen wird zu diskutieren. Es ist noch nicht beschlossen und es ist auch noch nicht spruchreif, aber es wird angefangen zu in Erwägung zu ziehen, so muss man sagen. Und es gibt die ersten Videos, wo drin steht, wie kann ich legal an der Impfpflicht entgehen?
Ich habe auch schon welche gesehen.
Ja, in dem Sinne denke ich, ist es durchaus erlaubt, alles zu tun, was in unserer Macht steht, um sich nicht impfen zu lassen. Mhm. Ja, ob man jetzt ein halbes Jahr ins Ausland geht oder ob man jetzt irgendwelche Tests hat, oder ist egal, auf jeden Fall irgendwelche legalen. Aber wenn es keinen legalen Weg mehr gibt, dann denke ich, dann würde ich mich impfen lassen, richtig. Ja. Und da glaube ich, dann auch die Verheißung kommen sein wird. Jesus hat gesagt in Markus Kapitel 15 oder 16 dass die Zeichen und Wunder den Gläubigen folgen werden und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Mhm. Heißt, dann kann man auch darauf vertrauen, dass Gott auch hilft. Und was man auch machen kann, ist, wenn man sich impfen lässt und man weiß, dass es auch schädliche Nebenwirkungen geben wird von Stoffen, die mit dabei sind. Man kann gewisse Ausleitungen direkt danach machen. Ja, es gibt gewisse Schwermetallausleitungen oder andere Ausleitungen von Giftstoffen, die man direkt danach machen kann, um diese Belastung, bevor diese Gifte den Körper vielleicht in irgendeiner Form schädigen können, dass man sie ausleiten kann und dann, dass man das Risiko minimiert, durch diese Impfung körperliche Schäden zu bekommen.
Das ist ja die Gefahr, das ist ja die Frage. Deswegen, da sind irgendwelche Stoffe drin, die wir nicht im Körper haben wollen. Genau. Und das ist ein super Tipp.
Richtig.
Gibt es vielleicht die Option, diese Dinge ausleiten zu lassen?
Genau. Mhm.
Danke. Jetzt bin ich ein bisschen versucht, die Fragen im Chat zu beantworten, aber eigentlich, hier ist noch eine, die würde ich ganz gerne auch eben loswerden.
Ja.
Wir haben ja, oh, ja, gut, die verschieben wir vielleicht aufs nächste Mal. wir sind so ziemlich fast fertig jetzt. Gut, die Frage, die müssen wir das nächste Mal machen. Vielleicht machen wir doch noch einmal die Frage aus dem Chat. Da heißt es, warum halten Adventisten den Schabbat, aber feiern das heidnisch herkommende Weihnachten und Ostern und nicht auch alle anderen Feste Gottes? Ah, das ist interessant. Also warum machen Adventisten das? Warum halten sie den Schabbat oder den Sabbat, den Samstag? Aber sozusagen, sie feiern aber Weihnachten und Ostern, aber nicht auch alle anderen Feste Gottes.
Hm. Genau, das ist so. Können wir eine lange, lange Diskussion darüber wieder machen, also lange Ausführung darüber machen, aber wir haben nur noch wenig Zeit. Kurze Antwort. Die Bibel ist die Grundlage. Mhm. Deswegen sollen wir nach dem gehen, was die Bibel sagt. Und deswegen ist ganz klar, dass der Sabbat ist der Ruhetag und nicht der Sonntag. Der Sonntag ist erst im 4. Jahrhundert eingeführt worden von der Kirche und der Sabbat ist der biblische Ruhetag. Weihnachten und Ostern sind keine biblischen Feiertage. Und Adventisten feiern sie nicht.
Genau.
Also, sie stehen nirgendwo in unseren Glaubenspunkten, dass wir Adventisten Weihnachten und Ostern feiern. Das heißt also, es sind für uns keine religiösen Feiertage. Für die Kirche sind das Hochfeiertage. Da haben sie ihre meisten Gottesdienste. Wir Adventisten, es ist so, wir lassen das jedem persönlich frei, ob er das als seine Familie oder wie auch immer, oder im Gottesdienst kann man sicherlich sagen, Jesus ist gestorben und wir freuen uns. Wir wissen, dass es ja um die Zeit Passa, Ostern gewesen ist. Mhm. Aber es ist für uns kein Feiertag.
Genau, das man ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Ja, ich meine, Ellen White sagt, also das ist,
man kann dran
dass
denken,
sogar ein Weihnachtsbaum in jeder Gemeinde wäre was Schönes, sagt
genau,
sie.
Richtig.
Aber wir identifizieren uns nicht mit diesen Festen.
Ganz genau.
Jetzt natürlich die Frage, und so verstehe ich das so ein bisschen, wenn ihr denn schon den Sabbat haltet, also wenn ihr wirklich den Tag, den Gott den Menschen gegeben hat, ganz am Anfang haltet, warum haltet ihr nicht die Feste, die beschrieben werden, zum Beispiel im Levitikus 23, wo ja alle Feste nacheinander aufgezählt werden, oder fast alle Feste.
Genau.
Und ich glaube, also ich würde sagen, nach Paulus und im Kolosser 2.
Vers 16, genau.
Genau, ich beginne mal in Vers 13 und lese bis Vers 17. Da heißt es, Kolosser 2, Vers 13, er hat auch euch, die ihr tot wart in Übertretung und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen euch gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Und dann sagt Paulus, so lasst euch von niemandem richten wegen Speise oder Trank, wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Hier ist, glaube ich, wichtig zu wissen, was sagt Paulus da eigentlich? Eigentlich zitiert er hier Hesekiel, also lasst euch von niemandem richten, Hesekiel 45, Vers 17 meine ich. Lasst euch von niemandem richten wegen dieser verschiedenen Feste, die doch, und dann sagt er in Vers 17 hier, die doch nur ein Schatten sind der Dinge, die kommen sollen.
Genau.
Jetzt müssen wir uns fragen, welche Feste waren denn ein Schatten? Und wenn ich jetzt die Feste durchgehe im Alten Testament, also es begann mit dem Passa, dann das Fest der ungesäuerten Brote, dann am Sabbat danach, genau, kam die Erstlingsfrucht. 50 Tage später Pfingstfest. Dann kam das, weil die Sommerfeste waren vorbei, dann kamen die Herbstfeste, Posaunenblasen. Danach kam noch der Yom Kippur, der Großversöhnungstag. Und am Ende kam noch das Laubhüttenfest. Und die alle haben ja ein Beispiel. Sie deuten alle auf Christus hin. Also Passa-Lamm ist Jesus Christus. Erstlingsfrucht ist eine Auferstehung und so weiter. Sie waren ein Schatten der Dinge, die da kommen sollen. Sie deuten auf Christus hin. Lasst euch nicht richten. Damals haben die Juden Christen diese Feste gehalten und es war nicht böse. Und die Heidenchristen haben sie nicht gehalten und es war auch nicht böse. Ja. Jedem, also wie er mag, es spricht nichts dagegen, dass ich heute ein Laubhüttenfest feiere. Aber ich muss es nicht tun. Ja. Der Sabbat aber, der 7. Tag, Sabbat ist ja kein Schatten. Der ist ja ein Gedenktag an den Schöpfer. Er hat die Schöpfung hervorgebracht.
Ja, und in den 10 Geboten jetzt, verankert, die für alle Zeiten Gültigkeit haben. Ja.
Genau, das ist vielleicht, jetzt, bei uns steht 0 Minuten. Wir sind darüber hinaus, das Programm läuft gleich weiter. Das ist so schade, dass wir es hier abbrechen müssen. Ja. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen. Wir haben auch noch ein paar Fragen, müssen wir nächstes Mal machen. Vielleicht beenden wir es erstmal hier für nächstes Mal, da können wir vielleicht schon ankündigen, wir haben nächstes Mal einen anderen Gast hier. Wer wird kommen? Es wird der Michael Dörnbrack wird es sein, also der Leiter der Josia Missionsschule. Auf den freuen wir uns schon. Sind gespannt, welche Fragen wir mit ihm besprechen werden. Auch dazu eine herzliche Einladung. Euch allen, dass ihr wieder dabei seid, auch im Chat. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke dir, Olaf, dass du dich wieder bereit erklärt hast, mit uns diese Diskussion zu haben, diese Fragen auch aufzunehmen. Ja. Und da ist noch einiges, was wir, glaube ich, diskutieren können. Also vielen Dank dir und auch euch. Gottes Segen euch und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.